Nirgends wird der kulturelle Sprung deutlicher als auf militärischem Gebiet. Heute sind Waffentechnologie und Wissenschaft zwei Seiten ein und derselben Münze. Eine der wichtigsten Mächte der Gegenwart ist der militärisch-industrielle Komplex, der eigentlich genauer militärisch-industriell-wissenschaftlicher Komplex heißen müsste. Die Militärs der Welt initiieren, finanzieren und dirigieren einen erheblichen Teil der wissenschaftlichen Forschung und der technischen Entwicklung. Wenn sich taktische, strategische oder politische Schwierigkeiten auftun, wenden sich Staatenlenker immer häufiger an Wissenschaftler in der Hoffnung auf Wunderwaffen, die das Problem lösen. Als sich der Erste Weltkrieg in einem zermürbenden Stellungskrieg festfraß, riefen beide Seiten nach ihren Wissenschaftlern, die mit Waffen aus dem Labor den Stillstand überwinden sollten. Die Männer in den weißen Kitteln eilten herbei und erfanden ein Arsenal von Panzern, Kampfflugzeugen, Giftgas, Unterseebooten, Maschinengewehren, Geschützen, Bomben und anderem tödlichen Gerät. Im Zweiten Weltkrieg wurde die wissenschaftliche Front noch wichtiger. Als die Deutschen Ende 1944 und Anfang 1945 mit einer totalen Niederlage rechnen mussten, kämpften trotzdem viele weiter, weil sie an Wunderwaffen wie die V-2-Rakete glaubten. Während die Deutschen Raketen und erste Düsenflugzeuge entwickelten, baute das Manhattan Project in den Vereinigten Staaten Atombomben. Noch im August 1945, 3 Monate nach der Kapitulation Deutschlands, sprachen japanische Führer vom Kampf bis zum Tod. Amerikanische Generäle befürchteten, dass eine Invasion Japans 1 Million amerikanische Soldaten das Leben kosten und den Krieg noch bis 1946 hinziehen würde. 2 Wochen und 2 Atombomben später erklärte Japan seine bedingungslose Kapitulation und der Krieg war beendet. Nicht nur beim Angriff, auch bei der Verteidigung spielt die Wissenschaft eine immer größere Rolle. Heute halten viele Amerikaner den Terrorismus nicht für ein politisches, sondern ein technisches Problem. Sie meinen, man müsse nur ein paar Millionen in die Nanotechnologie investieren und schon könnten die Vereinigten Staaten Spionagefliegen an die Wand jeder afghanischen Höhle schicken. Die Erben von Osama bin Laden könnten nicht einmal eine Tasse Kaffee brühen, ohne dass diese wichtige Information an das Hauptquartier der CIA übermittelt wird. Und mit ein paar weiteren Millionen für die Gehirnforschung könne man jeden Flughafen mit ultramodernen Hirnscannern ausstatten, die sofort jeden hasserfüllten Gedanken in den Köpfen der Fluggäste erkennen. Funktioniert das wirklich? Das weiß niemand. Ist es vernünftig, winzige Spionagedrohnen und Gedankenleser zu entwickeln? Nicht unbedingt. Aber egal, was man davon halten mag. Während Sie dies hören, fließen Millionen von Dollar aus dem Verteidigungshaushalt in die Labors der Nanotechnologie und der Hirnforschung. Diese Besessenheit mit der Kriegstechnologie ist ein neues Phänomen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurden militärische Revolutionen nicht durch technischen, sondern durch organisatorischen Fortschritt bewirkt. Beim ersten Aufeinandertreffen zweier fremder Zivilisationen spielten technische Unterschiede zwar oft eine entscheidende Rolle, doch selbst dann dachte kaum jemand daran, diesen Unterschied bewusst herbeizuführen oder zu vergrößern. Die meisten Reiche verdankten ihren Aufstieg keinen technischen Zaubereien und ihre Herrscher verschwendeten kaum einen Gedanken an Innovationen. Die Araber besiegten das Perserreich nicht, weil sie überlegene Bogen und Schwerter mitbrachten. Die Seldschuken hatten keinen technischen Vorsprung gegenüber den Byzantinern und die Mongolen fuhren bei der Eroberung Chinas keine Wunderwaffe auf. Im Gegenteil, in allen 3 Fällen hatten die Unterlegenen die bessere militärische und zivile Technik. Die Armee des Römischen Reichs ist ein besonders gutes Beispiel. Die Römer hatten die beste Armee ihrer Zeit, doch ihre Schlagkraft hatte sich vor allem ihrer effizienten Organisation, ihrer eisernen Disziplin und ihren gewaltigen menschlichen Reserven zu verdanken. Waffentechnisch hatten die Römer keinen Vorteil gegenüber den Karthagern, Makedoniern oder Seleukiden. Ihre Armee hatte keine Forschungsabteilung und kämpfte über Jahrhunderte hinweg mit mehr oder weniger denselben Waffen. Wenn die Legionen von Scipio Aemilianus, der im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Karthago zerstörte und die Numantia aushungerte, ein halbes Jahrtausend später auf die Armee von Konstantin dem Großen getroffen wäre, dann hätte Scipio durchaus Chancen gehabt, als Sieger vom Feld zu gehen. Aber stellen Sie sich vor, was mit seiner Armee passiert wäre, wenn sie sich mit ihren Katapulten einer Panzerdivision des 20. Jahrhunderts entgegengestellt hätte. Scipio war zwar ein genialer Stratege und seine Soldaten waren kampferprobte Haudegen, doch gegen die modernen Geschütze hätten sie nicht den Hauch einer Chance gehabt. Auch in China interessierten sich die Generäle und Denker nicht für die Entwicklung neuer Waffen. Die wichtigste militärische Erfindung der Chinesen war das Schießpulver. Doch soweit wir heute wissen, wurde es durch Zufall entdeckt, als daoistische Alchemisten nach dem Lebenselixier suchten. Die weitere Entwicklung des Schießpulvers sagt noch mehr über die Einstellung der alten Chinesen zur Waffentechnik aus. Man könnte meinen, dass sich China mit Hilfe der Erfindung der Alchemisten nun zur Weltherrschaft aufschwang. Doch die Chinesen verwendeten die neue Chemikalie vor allem zur Herstellung von Feuerwerkskörpern. Selbst in den letzten Tagen der Song-Dynastie berief der Kaiser angesichts der Bedrohung durch die Mongolen keine Forschergruppe ein, um das Reich mit der Erfindung einer Wunderwaffe zu retten. Erst im 15. Jahrhundert, rund 600 Jahre nach der Erfindung des Schießpulvers, wurden Kanonen zur kriegsentscheidenden Waffe auf den Schlachtfeldern Europas, Asiens und Afrikas. Warum verging so viel Zeit, bis das militärische Potenzial dieser neuen Erfindung erkannt wurde? Ganz einfach. Weil sich damals Herrscher, Gelehrte oder Geschäftsleute nicht im geringsten für die Entwicklung neuer Militärtechnologien interessierten. Im 15. und 16. Jahrhundert änderte sich dies allmählich. Doch es sollten noch zwei weitere Jahrhunderte vergehen, ehe die Herrschenden die Entwicklung neuer Waffen finanzierten. Militärische Logistik und Strategie waren noch immer wichtiger als Waffentechnologie. Die Kriegsmaschinerie, mit der Napoleon in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz die russischen und österreichischen Armeen besiegte, fuhr noch fast dieselben Waffen auf wie der Sonnenkönig Ludwig XIV. Napoleon selbst kam zwar aus der Artillerie, doch er hatte kein Interesse an Wunderwaffen und ignorierte Vorschläge zur Entwicklung von Flugmaschinen, Unterseebooten und Raketen. Erst mit der industriellen Revolution und dem Aufstieg des Kapitalismus gingen Wissenschaft, Industrie und Kriegstechnologie eine untrennbare Beziehung ein. Sobald diese jedoch einmal geknüpft war, veränderte sie die Welt.